das, was hier heute Morgen passiert ist zwischen dir und Gott, das ist Realität. Die Schuld ist wirklich weg. Jemand hat mal gesagt, Gott wirft unsere Sünden ins äußerste Meer, steht ja in der Bibel. Und jemand hat mal drauf gesagt, und da ist Angeln verboten, Leute. Also, Gott hat dir deine Schuld vergeben. Und die ist weit weg von dir. Die ist ausradiert. Und zurückholen ist nicht erlaubt. Ja, damit bin ich eigentlich schon fast bei meinem Thema. Das war gar nicht so geplant. Jesus vergibt Sünde. Als Jesus unterwegs war, war er dafür bekannt, das hat die Pharisäer zum Weißglut gebracht. Wie kann der Sünden vergeben? Das ist eine Frechheit ohnegleichen. Nein, das ist nicht nur eine Frechheit. Das ist Gotteslästerung. Sünden vergeben kann nur Gott. Deswegen verstehe ich die Diskussion manchmal heutzutage wenig. Ich verstehe sie, wenn man sich nicht so genau in der Bibel auskennt, in dem Denken der Bibel. Wenn Menschen sagen, Jesus hat nie von sich gesagt, dass er Gott ist. Das haben die Menschen der damaligen Zeit ganz anders verstanden. Gerade die Pharisäer, gerade die Frommen der damaligen Zeit haben ganz klar verstanden. Jesus läuft durch die Gegend und behauptet überall, Leute, ich bin Gott. Dass wir das so nicht mehr verstehen, liegt daran, weil wir den Hintergrund nicht mehr kennen. Wenn jemand Sünden vergibt, wir sind durch unsere Kulturgeschichte und sowas von dran gewöhnt, dass man Sünden vergeben kann. Aber wenn man sich bewusst macht, dass Sünde vergeben nur Gott kann. Ein Mensch kann dir sagen, ja, ich vergebe dir, aber irgendwo ist die Schuld noch da. Aber wirklich ausradieren, dass sie wirklich weg ist. Dass in Ewigkeit nach deinem Tod diese Schuld dich nicht wieder einholt. Das kann nur Gott. Und Jesus läuft durch die Gegend und sagt, dir ist deine Sünden vergeben. Oh, eine Frechheit, ein Skandal. Jesus sagt von sich damit, ich bin Gott. Jesus vergibt Sünde. Und er geht durch die Gegend und heilt Kranke. Das war damals genauso unfassbar wie heute. Wir denken, damals waren sie alle noch so naiv, so leichtgläubig. Das war alles kein Problem. Aber die Leute haben sich damals genauso entsetzt, wenn eine Krankenheilung passiert ist. Wie kann sowas passieren? Das geht doch gar nicht. Ich sehne mich danach, viele Krankenheilungen zu sehen, weil die sind ein Zeichen der anbrechenden Gottesherrschaft. Und Jesus geht durch die Gegend und treibt Dämonen aus. Schmeißt diese geistlichen Wesen, diese unsichtbaren Realitäten da raus, wo sie nicht hingehören. Und Menschen werden frei. Walter Heidenreich hat mal in einer Predigt gesagt, und ich finde das so klasse, er hat mal gesagt, nimm die Bibel, reiß alle Seiten raus, wo Übernatürliches drin vorkommt. Was übrig bleibt von der Bibel, ist ein ganz dünnes Buch mit ein paar wenigen Seiten Gesetzen. Nimm dieses Gesetzbuch, damit, wenn es dir Spaß macht, hat er gesagt, schlag jemand anders die Birne ein. Die Bibel ist voll von Gottes übernatürlichen Handeln. Er vergibt Sünde, er heilt Kranke, er treibt Dämonen aus. Und Jesus lässt sich nicht aufhalten bei gar nichts, was er tut. Ich bin versucht zu sagen, Jesus lässt sich nicht aufhalten. Lass du dich auch nicht aufhalten. In deinem Leben als Christ. Ich möchte euch eine Geschichte vorlesen, die steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 6, die Verse 6 bis 11. In meiner Bibel, in der NGÜ, ist sie überschrieben, Jesus heilt am Sabbat. Ich würde sie gern überschreiben, die Falle für Jesus. Sabbat, ist ja unser heutiger Samstag. Sabbat ist der Tag, den das israelische Volk genommen hat, wo Gott gesagt hat, da sollt ihr ruhen. Und wir feiern nicht mehr den Samstag, wir feiern den Sonntag. Warum feiern wir eigentlich den Sonntag? Wisst ihr das? Es gibt einen wichtigen Grund. Der Sabbat wurde eingeführt. Gott hat am 6 Tagen die Welt erschaffen und am 7. ruhte er. Und am Sabbat denken sie den Auszug aus Ägypten. Aber es gibt was viel Größeres als die Erschaffung der Welt. Es gibt was viel Größeres als den Auszug von Ägypten und dass Gott das Meer geteilt hat. Es gibt Jesus Christus, der den Tod besiegt hat, der zurückgekehrt ist von den Toten. Das, was kein Mensch machen kann. Gut, wir können auch nicht die Welt erschaffen. Aber das war Gottes Meisterstück. Und deswegen haben die Christen irgendwann gesagt, wir feiern den Sonntag, den Auferstehungstag unseres Herrn. Die Falle für Jesus, Lukas 6. Also, Jesus, israelisches Volk, am Sabbat soll man ruhen. Lukas 6, ab Vers 6. An einem anderen Sabbat, als Jesus in die Synagoge ging und lehrte. Also Jesus ist auch Sonntag in die Kirche gegangen. Am Sabbat in die Synagoge gegangen. Und dort war es üblich, dass Leute aufgestanden sind, nach vorne gegangen sind, die dafür, die schon religionsmündig waren und die durften aus der Schrift vorlesen und dann auch ein paar Sätze der Auslegung dazu sagen. Und Jesus hatte sich das angewöhnt, das auch zu tun. An einem anderen Sabbat, als Jesus in die Synagoge ging und lehrte, war dort ein Mann, dessen rechte Hand verkrüppelt war. Und die Schriftgelehrten und Pharisäer beobachteten Jesus aufmerksam. Es ist ja interessant, dass Jesus diesen Mann überhaupt wahrnimmt. Wenn hier unter uns jemand sitzen würde, der eine verkrüppelte Hand hat, der geht ja normalerweise nicht so durch die Reihen und sagt, hallo, hab eine verkrüppelte Hand, sondern man steckt sie sich vielleicht unter das Jackett oder verbirgt das ein bisschen, dass man den überhaupt wahrgenommen hat. Dort war ein Mann, dessen rechte Hand war verkrüppelt. Die Schriftgelehrten und Pharisäer beobachteten Jesus aufmerksam. Die haben, glaube ich, schon was geahnt. Manche Ausleger dieser Stelle gehen sogar so weit, die sagen, die haben diesen Mann bewusst reingeschleust und in die vorderste Reihe gesetzt, sodass Jesus den nicht übersehen konnte. Das weiß ich nicht, das steht nicht hier im Text. Aber es steht drin, dass die Schriftgelehrten und Pharisäer bewusst aufgepasst haben. Sie wussten, Jesus, der hat so ein weiches Herz, der kann sich's garantiert nicht verkneifen, den zu heilen. Eigentlich sollte man sagen, yeah, Jesus kann sich nicht verkneifen, ihn zu heilen. Und Menschen werden gesund, Leute mit verkrüppelten Händen, wird die Hand wiederhergestellt. Oh, ich sehne mich nach dem Augenblick, wo sowas hier passiert in dieser Gemeinde. Wo jemand mit einer verkrüppelten Hand reinkommt und mit einer gesunden Hand nach Hause geht. Dort war ein Mann, dessen rechte Hand verkrüppelt war. Die Schriftgelehrten und Pharisäer beobachten Jesus aufmerksam. Sie wollten sehen, ob er am Sabbat heilen würde. Denen ist der Mann völlig Schnuppe. Denen ist die Heilung dieses Mannes völlig Schnuppe. Da zeigt sich ein ganzes Stück weit dieses Herz, was die Pharisäer und Schriftgelehrten hatten. Denen war es drum, ihre Theologie aufrechtzuerhalten. Denen ging es drum, die rechte Lehre aufrechtzuerhalten und Jesus bei etwas zu erwischen, was man laut der rechten Lehre nicht tun darf. Jesus zeigt sich, ich nehme was vorweg, Jesus zeigt sich hier in dieser Geschichte als Chef, als klassisch sagt man Herr über den Sabbat. Jesus zeigt sich in dieser Geschichte als Chef. Jesus lässt sich nicht aufhalten von irgendwelchen frommen Konventionen, auch in unserer heutigen Zeit. Jesus setzt sich manchmal, wenn wir ihn zulassen, über fromme Konventionen hinweg. Wir hatten hier schon ein Gottesdienst, das bisher ist einmal in den letzten 4 Jahren vorgekommen, aber ist vorgekommen, dass wir einfach die Predigt haben ausfallen lassen, weil wir gemerkt haben, Mensch, Gott hat gerade einen anderen Drive. Und wir lassen uns nicht bestimmen von einer Liturgie und sagen, das muss aber so kommen. Versteht mich nicht falsch, ich bin ein starker Verfechter für die Predigt. Der Glaube kommt aus der Predigt, steht in der Bibel. Aber wenn der Geist Gottes in dem Augenblick was anderes vorhat, wer sind wir denn, dass wir uns dagegen stellen dürfen? Wir verbauen doch uns den Segen Gottes. Ja, die Schriftgelehrten und Pharisäer beobachteten Jesus aufmerksam. Sie wollten sehen, ob er am Sabbat heilen würde. Sie hofften nämlich, einen Vorwand zu finden, um ihn anklagen zu können. Die haben das vielleicht sogar als gute Chance gesehen. Mensch, da ist jemand mit verkrüppelter Hand und da ist Jesus und es ist Sabbat. Das ist doch die ideale Mischung. Jetzt haben wir ihn gleich am Schlawittchen. Jetzt können wir ihn anklagen, vor das Gericht zerren. Und dann Vers 8. Jesus wusste, was sie dachten. Ich finde das so großartig. Jesus wusste, was sie dachten. Da stellen Menschen so eine raffinierte Falle auf und denken, das passt alles so gut zusammen, heute kriegen wir ihn. Und dann heißt es so einfach, und Jesus wusste, was sie dachten. Gott ist so groß, Gott ist so groß. Jesus wusste, was sie dachten. Und dann sagt Jesus, steh auf und komm nach vorne. Das sagt er zu dem Mann mit der verkrüppelten Hand. Als ich das gelesen habe, mein erster Gedanke war, oh Mann, Jesus, da steht doch gerade, du weißt doch, was sie denken. Und jetzt läufst du auch noch mit sehenden Augen ins offene Messer. Du rufst tatsächlich diesen Mann nach vorne. Und Jesus ruft ihn nach vorne. Steh auf, komm nach vorne. Wir werden später hier im Gottesdienst noch 2 Menschen nach vorne rufen, die Peggy und die Tabea. Und wir werden für diese beiden Menschen beten als Älteste und werden sie salben. In Jakobus 5 heißt es, dass Gott gesagt hat, wenn ihr krank seid, ruft die Ältesten, kommt zu den Ältesten. Und und wir wollen diese beiden Menschen salben, auf dass es mit ihnen besser wird, sie gesund werden. Amen. Jesus wusste, was sie dachten. Steh auf und komm nach vorne, sagte er zu dem Mann mit der verkrüppelten Hand. Der Mann stand auf und trat vor. Nun wandte sich Jesus zu den Schriftgelehrten und Pharisäern und sagte, ich frage euch, was ist richtig? Am Sabbat Gutes zu tun oder Böses? Einem Menschen das Leben zu retten oder ihn ins Verderben zu stürzen? Und jetzt kommt ein Satz, den ich so liebe. Jesus sah sie alle der Reihe nach an. Jesus hat eine Frage gestellt. Ihr lieben Pharisäer, ihr Schriftgelehrten, was soll man tun am Sabbat? Und er hat sich die Zeit genommen, jeden Einzelnen anzuschauen. Er stand vor der Gemeinde mit dem Mann mit der verkrüppelten Hand und er ist durchgegangen und hat die Menschen einzeln angeschaut. Jesus nimmt jeden Einzelnen wahr. Jesus nimmt auch dich wahr. Jesus sieht, wo du stehst in deinem Leben, was dir Schwierigkeiten macht, vor welcher Mauer du stehst. Jesus sieht dich. Er sah sie alle der Reihe nach an. Ich glaube, wenn Jesus uns anschaut, dann verändert sich was. Wenn du plötzlich merkst, Jesus schaut in diesem Augenblick mich persönlich an, dann verändert sich was in deinem Leben. Dann ist das nicht einfach eine fromme Veranstaltung mit gutem Gefühl und schöner Atmosphäre, sondern dann verändert sich etwas, etwas Tieferes. Bei den Pharisäern und Schriftgelehrten ist noch nicht ganz so tief gegangen, aber es hat sich auch was verändert. Sie sind nämlich nicht aufgestanden und haben ihn angeklagt und vor Gericht gezerrt. Sie waren auch danach aber auch nicht seine besten Freunde. Sie haben sich danach zurückgezogen und darüber debattiert, wie sie ihn doch noch kriegen. Aber es hat sich was verändert. Die haben gedacht, heute ist der Tag, wo wir ihn endlich stoppen, diesen Jesus. Und Jesus sah sie alle der Reihe nach an. Und keiner hat nach einem Stein gegriffen und ihn religiös verurteilt. Die waren so verzweifelt, die haben sich danach zurückgezogen und darüber debattiert, was können wir unternehmen, dass wir ihn endlich kriegen. Er sah sie alle der Reihe nach an. Dann befahl Jesus dem Mann, strecke deine Hand aus. Der Mann tat es. Und seine Hand war geheilt. Er streckte seine Hand aus und seine Hand war geheilt. Es ist faszinierend, wenn wir das tun, was Gott uns sagt. Wenn Jesus zu diesem Mann sagt, strecke deine Hand aus, und er war geheilt. Zu einem anderen hat er es ganz anders gesagt. Jesus tut ja nie Dinge zweimal auf dieselbe Art und Weise, sondern Jesus hat immer einen ganz individuellen, einzigartigen Weg mit jedem Menschen. Wenn Jesus zu dir sagt, tu das oder tu jenes, dann frag nicht danach, wie viele Menschen haben das auch schon getan, sondern dann tu das. Das Spannende dabei ist, dass wenn wir das tun, was er uns sagt, dass dann etwas passiert. Er streckte seine Hand aus und seine Hand wurde gesund. Wenn du weißt, was du tun sollst, wenn Gott was zu dir gesagt hat, dann zögere nicht länger und tu das. In dem Zusammenhang möchte ich euch aber eine Sache mitgeben und das schmiere ich euch wieder aufs Butterbrot, wie jedes Mal, wenn ich predige. Wenn ihr Dinge aus eigener Antrieb tut, ach, Gott könnte gemeint haben, dass ich das oder jenes tun soll, dann wirst du gegen eine Wand laufen. Und wenn es noch so fromm ausschaut, wenn du der Meinung bist, ach, Gott könnte zu mir gesagt haben, ich soll diese Nacht durchbeten und dann bin ich mein Asthma los. Solange du nur der Meinung bist und es tust, wirst du gegen eine Wand laufen. Das Entscheidende ist, dass du wirklich Gottes Stimme hörst. Jemand hat mich mal gefragt, Andreas, warum sehen wir so wenig Zeichen und Wunder? Warum sehen wir so wenig Heilungen? Und ich habe lange Zeit keine Antwort darauf gehabt. Ich glaube, eine der wichtigsten Antworten darauf ist, dass wir nicht nahe genug am Mund Gottes sind, um wirklich zu hören, was er sagt. Oder um es mit den Worten von Thorsten Moll zu sagen, von letzten Sonntag. Solange wir nicht sehen, mit unserem Herzen sehen, wer Jesus ist und wie er wirklich ist und was er in unserem Leben tun möchte, solange wir das nicht mit unserem geistlichen Auge sehen, wird auch nichts passieren. Also der Mann hat ganz deutlich gehört, wie Jesus zu ihm gesagt hat, streck deine Hand aus. Wenn wir das tun, weil wir Gott wirklich gehört haben, dann wird auch was passieren. Also die Prüfung ist eigentlich ganz einfach. Ist die Sache von Gott oder ist sie nicht? Ist was danach passiert oder ist es nicht, als du gehorsam warst? Wenn es von Gott war, ist was passiert. Streck deine Hand aus. Der Mann tat es und seine Hand war geheilt. Da wurden sie, die Pharisäer und Schriftgelehrten, von sinnloser Wut gepackt. Ich finde das stark, sie wurden nicht nur einfach von Wut gepackt, sondern von sinnloser Wut. Jesus wurde auch mal von Wut gepackt. Aber das ist ein anderes Thema. Da wurden sie von sinnloser Wut gepackt und berieten miteinander, was sie gegen Jesus unternehmen können. Nichts hält Jesus auf, nicht mal so eine Falle. Nicht mal diese gefährliche Situation, jemanden am Sabbat zu heilen. Nichts hält Jesus auf. Nicht einmal die Situation, dass wir mit dem, wie wir leben, mit dem, was sich in unserem Leben an Sünde angesammelt hat, dass wir wirklich den Tod verdienen. Nicht einmal das hält Jesus auf. Er ging ans Kreuz. Er nahm unsere Schuld auf sich. Er hat zum Ziel, dass er Gemeinschaft mit uns hat. Und da hält ihn das nicht einmal auf, dass wir in Sünde leben und gelebt haben. Und er geht ans Kreuz, er stirbt und er überwindet Sünde, Hölle und Tod. Und das ist eine Realität. Ich möchte dich jetzt noch fragen, was, Jesus hat nichts aufgehalten. Du sagst vielleicht, ich möchte Jesus nachfolgen. Was ist die Wand, vor der du stehst? Die Mauer, die dich aufhält? Dir hat wahrscheinlich keiner eine Falle gestellt. Nee, zumindest gehe ich davon aus, dass dir heute Morgen keine Falle gestellt wurde. Aber was sind Barrieren, die dich aufhalten können? Ich möchte mal 5 kurze Barrieren nennen, die ich euch mitgeben möchte, dass ihr prüft, ob ihr an irgendeiner dieser 5 Mauern steht. Die erste Mauer nenne ich Bekehrung. Die erste Mauer heißt Bekehrung. Wenn du hier drin sitzt und denkst, es ist schön, dass ihr davon redet, dass wir alle Gottes Tempel sind, die Steine, und dass Jesus unsere Schuld vergibt, aber ich kenne das gar nicht in meinem Leben, dann lade ich dich ein, wirklich das zu ergreifen. Geh heute nicht raus, ohne dass du mit einem Christen gesprochen hast und gesagt hast, du, ich möchte diesen Jesus kennenlernen. Entweder kennst du jemanden, mit dem du hierher gekommen bist, mit dem du drüber reden kannst, oder ansonsten komm zu uns als Älteste, aber geh hier nicht weg, ohne Jesus kennengelernt zu haben. Das ist die erste Mauer, vor der ein Mensch stehen kann. Denn du kannst diese Mauer nicht mit guten Werken beseitigen. Nur Jesus Christus kann die Mauer deiner Sünde wegnehmen. Und nur dann kommst du weiter. Eine zweite Mauer könnte sein, vielleicht, dass du nicht mit alten Dingen in deinem Leben gebrochen hast. Es könnte sein, dass du in deinem Leben als Christ nicht weiterkommst, weil du immer wieder an alten Dingen festhängst. Alte Gewohnheiten, alte Sünden. Und dann gibt es ganz unterschiedliche Maßnahmen, die du ergreifen könntest, um diese Mauer zu überwinden. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, mit jemandem zusammen darüber zu beten. Ich glaube, dass Gott Gebet erhört, wisst ihr das? Ich glaube, dass Gott Gebet erhört und dass Gott hineingreift. Manche Dinge, die sich in unserem Leben so festgesetzt haben, brauchen aber auch einen längeren Anlaufweg. Und dann wäre eine zweite Möglichkeit, in die Seelsorge zu gehen. Zu jemandem zu gehen, wo du sagst, begleite mich, ich will da rauskommen. Und wenn derjenige, dem du das sagst, schlau genug ist und weise genug ist und merkt, das ist zu viel für ihn, dann vermittelt er dich an jemanden weiter, der dir wirklich helfen kann. Eine dritte Möglichkeit ist, dass es vielleicht dämonische Belastung in deinem Leben noch gibt, aus der Zeit, bevor du Christ wurdest. Vielleicht hast du Esoterik betrieben, vielleicht hast du dich mit Okkultismus eingelassen, dann nutzt die Chance, auch das loszuwerden. Du hast die Möglichkeit, zu uns, wir haben hier in der Gemeinde die Möglichkeit, ja, wir haben ein gutes Ältestenteam. Komm zu uns als Älteste, wenn du merkst, da ist etwas da und ich will das loswerden. Also eine erste Mauer, die dich aufhalten könnte, könnte sein, dass du Jesus noch gar nicht kennst, Bekehrung. Dann komm zu Jesus. Eine weitere Mauer könnte sein, Bindungen, die dich festhalten. Eine dritte Mauer könnte sein, dass du dich noch hast gar nicht taufen lassen. Für die Bibel gehört Glaube und Taufe eng zusammen, wie zwei Seiten einer Münze. Bekehrung und Taufe. Der Kämmerer aus Äthiopien, der kam zum Glauben und er hat gesagt, ja, ich glaube an Jesus, kann ich mich taufen lassen? Ja, und Philippus sagt, ja, okay, komm, da ist Wasser, ab. Glaube und Taufe gehören ganz, ganz eng zusammen. Wenn du, ich rede jetzt nicht von das, was allgemein als Taufe genannt wird, diese Säuglingstaufe, ich rede von Glaubenstaufe. Du bist zum Glauben an Jesus gekommen, also lass dich taufen. Das könnte so eine Mauer sein. Die Mauer überwinden, dadurch, dass du dich taufen lässt. Eine weitere Mauer könnte sein, du sagst, ich kämpfe so dermaßen in meinem Leben, aber ich komme nicht weiter. Und du sagst, Mensch, die Pforten der Hölle sollen doch die Gemeinde nicht überwinden. Und ich bin doch Christ und irgendwie überwindet mich die Hölle immer wieder. Dann lass dich fragen, bist du schon Mitglied einer Gemeinde? Es ist interessant, dass die Bibel nicht sagt, die Pforten der Hölle werden den Gläubigen nicht überwinden, sondern die Bibel sagt, die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwinden. Gehörst du schon fest zu einer Gemeinde als Mitglied? Und eine weitere Mauer, eine weitere Barriere könnte sein, dass du nicht verbindliche Nachfolge lebst. Dass du nicht zum Beispiel in einen Kreis von Christen regelmäßig gehst, wo ihr zusammen unterwegs seid. Martin hat am Anfang des Gottesdienstes gesagt, so wie Eisen schleift. Und es ist nicht einfach, als Christen, als Menschen miteinander unterwegs zu sein. Auch als Christen ist das nicht unbedingt einfach. Aber es lohnt sich. Gott will nämlich dir begegnen in deinen Glaubensgeschwistern. Mauern, die verhindern, dass du weiterkommst. Jesus hat sich durch nichts aufhalten lassen. Lass dich durch diese Mauer nicht aufhalten. Wenn du merkst, da ist was, sprich es an, bereinige es, bring es weg. Denn Gott hat die Macht, diese Mauer zu beseitigen. Nur er wird sich nicht aufzwingen. Er wird nicht in dein Leben platzen und sagen, holla, ich beseitige das mal und du willst es gar nicht. Wenn du sagst, ja, Herr, und dann Glaubensschritte gehst, dich taufen lässt, Gemeindemitglied wirst, dir einen Kreis von Christen suchst, mit denen du unterwegs sein kannst, mit denen du auch Freude und Leid teilen kannst, indem du den Schritt hin zum Glauben machst, Bekehrung, indem du Altes hinter dich lässt, in einem Seelsorgeprozess oder durch ein Gebet, dann fängst du an, so zu leben wie Jesus. Jesus hat sich von nichts aufhalten lassen. Lass dich nicht davon aufhalten, dass irgend so eine Mauer dir im Weg steht. Die größte Mauer, die uns im Weg stehen kann, die ist nicht ein gebrochenes Bein oder nicht eine verkrüppelte Hand. Die größte Mauer, die uns im Weg stehen kann, sehen wir in einer anderen Heilungsgeschichte. Und zwar Lukas 5, ab Vers 17. Ich lese die jetzt nicht mehr. Aber ich möchte sie euch nochmal mitgeben. Das ist die Geschichte, wo vier Freunde sich zusammentun und die haben einen fünften Freund und der kann nicht gehen. Und den schleppen sie zum Haus von Jesus und da sind so viele Menschen, die kommen gar nicht durch zu ihm. Also steigen sie Jesus aufs Dach und decken ihm das Haus ab und lassen ihm durch dieses Loch, was sie gemacht haben, die haben doch glatt das Haus von Jesus demoliert, lassen ihn durch dieses Loch ab, direkt vor die Füße von Jesus. Und für sie war das größte Hindernis, das ihr Freund in seinem Leben hatte, seine Krankheit. Und sie haben sich erhofft, dass er geheilt wird. Und alle möglichen Leute haben damit gerechnet. Und was macht Jesus? Jesus sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Das ist die größte Mauer, die in deinem Leben stehen kann. Unvergebene Schuld. Und von daher ist es so wichtig, immer wieder zu Gott zu kommen. Vergebung der Schuld zu suchen. Lass solche Mauern nicht in deinem Leben wachsen und größer werden. bete noch. Jesus, du siehst jeden Einzelnen hier in dem Raum. Herr, und ich bete jetzt darum, dass du durch die Reihen gehst und jeden Einzelnen von uns anschaust. Dass wir merken, dass dein Blick auf uns ruht. Dein Blick der Liebe. Dein Blick, der Mauern hinwegräumen kann. Dein Blick, der unser Leben verändern kann. Komm Jesus und schau du uns jetzt an und öffne die Augen unseres Herzens, dass wir dich sehen können, wie du vor uns stehst, vor jedem Einzelnen stehst.